Stein auf Stein. Der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank.
Ich bin Vanessa Sendler und begrüße heute zu Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, meinen Kollegen Boris Blank. Guten Morgen, Boris.
Hallo Vanessa, guten Morgen.
Und unsere Kollegin Indra Kanapin. Hallo Indra.
Hallo Vanessa, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, schön, dass das heute klappt. Wir wollen starten mit einem kurzen Einblick, wie wir es bei den letzten Podcasts auch schon gehandhabt haben, in die Zinsen, was passiert am Zinsmarkt, was passiert bei der KfW. Boris, wie ist deine Einschätzung? Ich weiß im Moment nicht so recht, wo es hinläuft, was passiert.
Ja, ja. Seitwärtsbewegung, würde es das ganz gut treffen? Bisschen hoch, bisschen runter.
Also mal so, ne?
Also die große erhoffte Zinswende mit Kurs nach unten nach Leitzinsänderung blieb jetzt zumindest mal in meinen Augen jetzt erstmal aus.
Ja, also kurzfristig fand ich, hat sich ja schon erstmal was getan. Aber jetzt ging es die letzten Tage
wieder ein bisschen
nach
oben. Ich denke mal, bis zum Ende des Jahres wird es eine Seitwärtsbewegung sein. Also ich denke mal, wo wir uns aktuell bewegen, wird es auch zum Jahresende noch stehen.
Also rechnest du auch nicht damit, selbst wenn die EZB jetzt noch einen Zinsschritt nach unten macht, dass die Zinsen bis zum Jahresende doch noch mal ein bisschen runtergehen könnten?
Es wäre wünschenswert, aber ich glaube es nicht. Also die letzte Senkung hat ja jetzt auch nicht so die Auswirkungen gehabt.
Ja, ne? Stimmt.
Also war ja nur minimal eigentlich zu dem. Ich sag mal, ich bin glücklich, wenn sie so bleiben, wie sie sind. Und dann nicht wieder weiter nach oben geht. Also so ist es schon in Ordnung.
Dadurch passiert im Moment bei den Immobilienpreisen gefühlt auch nicht viel. Also nach wie vor sind die Preise für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften relativ hoch. Die Wohnungen, die, ich sag mal, 2023 schon im Preis ganz gut nachgelassen haben oder auch Immobilien in nicht so optimaler Lage. Das hat sich auch eingependelt, glaube ich. Also die Immobilienpreise sind im Moment relativ stabil und vielerorts halt immer noch sehr, sehr hoch.
Ja, auf jeden Fall.
Und da kommen wir letzten Endes auch zu unserem Thema von heute. Nämlich dadurch, dass die Preise so hoch sind, sind viele Familien eben auf der Suche nach einem Schnäppchen. Und da kommt das Thema Zwangsversteigerung bei dem einen oder anderen auf den Tisch, wo man sich überlegt, na, ist das nicht eine gute Möglichkeit, um einfach preiswerter an den Traum von den eigenen vier Wänden heranzukommen? Wie oft hast du Gespräche so zu diesem Thema?
In letzter Zeit muss ich ehrlich sagen, wenig dazu. Es gab mal Phasen, da war das deutlichst mehr, aber ich glaube jetzt so im Jahr 24 habe ich noch kein einziges Gespräch dazu gehabt, zu dem Thema Zwangsversteigerung.
Ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, dass das in den Jahren 2021, 2022 gar nicht mal so viele waren und dass es jetzt gerade wieder zunimmt. Wenn man so in der Presse liest, steigen die Zahlen der Zwangsversteigerungen wieder. Was würdest du sagen, war das für eine Zeit, wo du das häufiger auf dem Tisch hattest?
Ich würde mal sagen, vor diesem Zinseinbruch, den wir damals hatten, also irgendwo, ich sag mal so gefühlt vielleicht so irgendwo 2016, 2015 so irgendwo so in der Größenordnung, da war das echt bei mir häufiger mal Thema. Gut, ich war damals auch noch bei einer Bank. Vielleicht lag es da so ein bisschen an der Region, wo ich tätig war. Also jetzt hier Kichellen, wo ich ja aktuell bin, habe ich sehr, sehr wenig Berührungspunkte damit gehabt. Ist aber, finde ich, ein sehr interessantes Thema, aber halt auch ein sehr vielschichtiges Thema, mit dem man sich auf jeden Fall auch intensiv auseinandersetzen muss.
Auf jeden Fall. Ich finde, also ich habe diese Gespräche auch sehr selten. Und finde dann immer ganz wichtig, dass man da erstmal ja locker rangeht, mit den Kundinnen und Kunden bespricht, wie so eine Finanzierung dafür ablaufen kann, worauf man achten sollte. Wie empfindest du die Gespräche? Was für Kundinnen und Kunden kommen auf dich zu mit diesem Thema?
Ganz, ganz normale, also in Anführungsstrichen wirklich normale. Also auch diejenigen, die sich halt jetzt so für Eigentum interessieren und die sich halt mit dem Thema Zwangsversteigerung mal auseinandergesetzt haben, die halt mal geguckt haben hier bei den Veröffentlichungen hier vom Amtsgericht, was es dann da auch gibt, dass man halt mal guckt. Aber es ist halt mit Besonderheiten behaftet. Ne? Es ist jetzt nicht so, du kannst jetzt hier ein Objekt nicht einfach so anschauen, so wie das bei ganz regulären Objektverkaufen ist, sondern bist halt hier auf irgendwelche Informationen aus irgendwelchen Gerichtsgutachten dann auch drauf mit angewiesen. Und es gibt halt so ein paar Besonderheiten.
Was würdest du da besonders sehen an Risiken, die damit einhergehen? Worauf weist du deine Kunden dann in den Gesprächen besonders hin?
Ich glaube, das größte Risiko ist halt einfach, dass du dir die Immobilie nicht anschauen kannst. Ja, und dass du halt auch nicht genau weißt, so ein Gutachten ist ja auch schon einen gewissen Zeitraum auch irgendwo auch alt. Und was sich dann da vielleicht auch in der Zeit zwischen Erstellung und letztendlich der Zwangsversteigerung zwischen dem Termin auch dann an dem Objekt nochmal getan hat. Das heißt also, man muss schon mit einem deutlich höheren Puffer rechnen, gerade was so Modernisierungsmaßnahmen betrifft, als wie jetzt bei einer Immobilie, die ich halt wirklich von Dach bis zum Keller wirklich intensiv untersuchen kann, wo ich halt dann auch im Vorfeld kalkulieren kann, welche Modernisierungsmaßnahmen kommen auf mich zu. Das wäre zumindest das, wo ich jetzt sagen würde. Das wären so die Risiken, die man bei so einem Objekt auch hat.
Ich kalkuliere für meine Kunden dann in der Regel mehr Eigenkapital ein, dass man sagt, man muss halt irgendwo noch eine Rücklage haben, die reicht, oder eben einen Finanzierungspuffer, dass man sagt, man kann im Zweifel auch mal 50 bis vielleicht sogar 100.000 Euro mehr finanzieren als erwartet. Wie war das so in der Praxis, wenn du solche Fälle hattest? Mit was für einem Puffer hast du da gerechnet?
Klar, du hast die regulären Modernisierungsmaßnahmen, die man ja irgendwo so kalkulieren kann. Die Immobilien, die ich hatte, das waren jetzt wirklich nicht da, wo man wirklich sagen könnte, okay, komm, das konnte jetzt irgendwo dich was erwarten, was man im Vorfeld nicht irgendwo absehen konnte. Also ich hatte jetzt da nicht so die Situation, dass jetzt da einer wirklich so komplett ins Klo gegriffen hat, mal auf Deutsch gesagt, sondern das waren Objekte, die waren halt dem Baujahr entsprechend und es mussten die Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, die halt sowieso angefallen sind, aber es gab jetzt nicht da irgendwo böse Überraschungen mit irgendwelchen Wasserschäden oder dass da irgendwelche Klamotten rausgerissen waren oder sonstiges.
Ja, gut. Aber letzten Endes, wenn man mit Modernisierungen sowieso kalkuliert, dann ist es wahrscheinlich auch ohnehin entspannter, nur als wenn man davon ausgeht, man kommt in eine fertige Immobilie, wo man einfach einziehen kann und dann am Ende doch modernisieren muss, wenn ich damit erstmal rechne.
Ich glaube, ob du jetzt Objekt aus der Zwangsversteigerung, wo du vielleicht den Vorteil hast, dass der Kaufpreis ein bisschen geringer ist, aber ich denke, Modernisierungsmaßnahmen hast du sowohl bei einem Objekt in der Zwangsversteigerung oder auch bei so gebrauchten Objekten, die halt auch ziemlich hochpreisig sind und wo wir halt dann auch als Baufinanzierungsbetreuer auch die Aufgabe haben, auch unsere Kunden optimal dazu auch beraten. Welche Fördermittel kann man mit einbeziehen? Weil das funktioniert halt auch bei Zwangsobjekten genauso wie halt auch bei regulär gekauften Objekten.
Ja, auch gerade was die energetische Sanierung angeht. Genau. Letzten Endes ist es ja immer wichtig, dass sich die Leute vorab an uns wenden, um einfach mal auch abzuchecken, welcher Rahmen geht, bis zu welchem Betrag man an dieser Versteigerung teilnehmen kann und mitbieten kann. Und am Ende benötigen Kundinnen und Kunden dann ja auch so eine Art Sicherheit, die man dann mitnimmt und dann entsprechend vorlegen kann, wenn es zur Zwangsversteigerung dann tatsächlich kommt. Indra, als Fachfrau haben wir dich heute gebeten, uns mit deiner Expertise zur Seite zu stehen, weil du schon an einigen Zwangsversteigerungen als Beobachterin teilgenommen hast und uns da so ein bisschen was zu erzählen kannst, wie das denn dann so abläuft. Diese Sicherheit, die Kunden von uns bekommen, damit gehen die dann einfach dahin? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht's dann weiter?
Ja, also grundsätzlich braucht man zu diesem Versteigerungstermin halt diese Sicherheitsleistung. Sie wird nicht immer verlangt, aber sie kann verlangt werden. Und deswegen sollte man auf jeden Fall für den Fall der Fälle diese Sicherheitsleistung mitbringen. Sie beträgt dann grundsätzlich immer 10% vom Verkehrswert. Also ein Beispiel bei 500.000 Verkehrswert, 50.000 Sicherheit. Ja, das ist auf jeden Fall das, was man mitbringen sollte. Natürlich sein Personalausweis. Man sollte sich ausweisen können. Das sind so die Voraussetzungen, ja.
Wie wird müssen diese Sicherheitsleistung, in welcher Form musst du die erbringen? Ist halt irgendwie, ich glaube, früher war das immer so ein bestätigter Bankencheck, den man da, glaube ich, mit einreichen musste. Oder man konnte das irgendwie, glaube ich, da auf die Gerichtskasse dann im Vorfeld überweisen?
Gibt drei Möglichkeiten.
Okay.
Einmal ein vom Kreditinstitut ausgestellten Verrechnungsscheck.
Ja.
Dann eine Bankbürgschaft. Unwiderruflich und entsprechend dann auch selbstschuldnerisch. Oder eben halt die Möglichkeit, dass du das auf das Konto der Justizkasse überweisen kannst im Vorhinein.
Selbstschuldnerisch, musst du einmal kurz erklären.
Ja, das bedeutet, dass im Grunde genommen das Kreditinstitut da in dem Moment dann für die Sicherheitsleistung haftet. Ne? Und wie gesagt, also das könnte dann eingelöst werden, diese Bankbürgschaft beziehungsweise vom Gericht dann auch gezogen werden. ist ein bisschen komplizierter und die Rechtspfleger finden das nicht ganz so toll als Art der Sicherheitsleistung, weil es eben halt ein bisschen umständlich ist. Das Gericht müsste quasi jetzt dann ein entsprechendes Kreditinstitut anschreiben beziehungsweise auffordern, diesen Betrag zu bezahlen und so weiter und so fort. Ist ein bisschen umständlicher, aber ist grundsätzlich möglich.
Du hattest jetzt eingangs gesagt, dass der Verkehrswert ausschlaggebend ist für die Höhe der Sicherheit. Wie wird denn dieser Verkehrswert ermittelt?
Ja, also grundsätzlich, wenn das Zwangsversteigerungsverfahren startet, ist eigentlich das Gericht dafür zuständig, bei diesem Verfahren den Verkehrswert festzustellen. So, das Gericht selbst und die Rechtspfleger, die können das nicht, die haben die Expertise nicht, also wird ein Gutachter beauftragt vom Gericht und der muss dann quasi die Immobilie begutachten und dann auch bewerten. Und dann gibt es einen Verkehrswert, der da festgestellt wird. Da können auch Einwendungen erhoben werden vom Eigentümer oder, weiß ich nicht, auch vielleicht von Mietern, wenn es eine vermietete Immobilie ist. Und dann wird dieser Verkehrswert, wenn grundsätzlich keine Bedenken da sind, wird er festgesetzt vom Gericht.
Okay, jetzt habe ich diese Sicherheit, in welcher Form auch immer. Muss ich mich dann anmelden? Oder kann ich da einfach hingehen?
Du kannst da einfach hingehen, wenn du möchtest.
Okay, also der Termin wird ja veröffentlicht.
Genau, richtig.
Und dann gehe ich einfach hin.
Genau, richtig. Du kannst auch einfach, wie gesagt, als Beobachterin hin. Also diese Zwangsversteigerungssitzungen sind öffentlich. Mhm. Also wer mal Interesse hat und wer gegebenenfalls sagt, okay, ich liebäugel damit, eine Zwangsversteigerung mal mitzumachen, der kann sicherlich auch als Beobachter erstmal dahin.
Aha, okay.
Du musst dich da nicht anmelden. Mhm. Wie gesagt, wenn du beispielsweise ersteigern willst und zahlst es auf das Konto der Justizkasse, das solltest du natürlich dann auch schon ein paar Tage vorher tun. Ja, so 10, 14 Tage, denke ich. Also das Gericht muss ja auch sehen, wer hat denn überhaupt eingezahlt. Aber anmelden brauchst du dich nicht, nein. Geh einfach vorbei.
Okay, dann gehe ich da hin und dann stellt man sich das vor wie so einen großen Raum, wo ganz viele Stühle stehen, wie man das so aus dem Fernsehen kennt. Mhm. Und vorne steht dann einer mit dem Hammer oder wie wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab?
Na, mit dem Hammer schon lange nicht mehr. Nein, also es ist tatsächlich so, es ist ein Raum mit mehreren Stühlen. Mhm. Und ganz am anderen Ende sitzt quasi der Rechtspfleger mit noch einer Gerichtssekretärin, die dann quasi auch den noch mitmacht und meistens vielleicht auch noch einen Beisitzer, je nachdem, wie die personell besetzt sind. Und die sitzen auf der einen Seite und wie gesagt, auf der anderen Seite sind ganz viele Stühle für Interessenten, für Beobachter. Und so sieht das dann im Gerichtssaal aus. Es sind dann auch noch zwei Tische, jeweils für Gläubiger beispielsweise, Gläubigerbanken oder für den Eigentümer, die sind dann quasi auch nochmal da in einem Raum irgendwie untergebracht. Also es ist schon zwischen Rechtspfleger und Beteiligte und dann entsprechend Bietinteressenten, es ist so ein bisschen aufgeteilt.
Und habe ich dann so ein Schildchen in der Hand, was ich hochheben muss? Oder geht das heute alles elektronisch? Oder wie läuft das dann ab, dieses Bieterverfahren?
Ja. Es geht tatsächlich per Handzeichen. Also klar, wenn jetzt auch schon mal passiert, wenn einer eine Bankbürgschaft mit hatte oder hat das Gutachten noch in der Hand, dann wedelt er da mit dem Gutachten. Aber grundsätzlich per Handzeichen passiert alles. Ja, es ist so, also sobald die Bietstunde quasi oder beziehungsweise die Bietzeit beginnt, ist jeder offen, da entsprechend ein Gebot abzugeben und wie gesagt Handzeichen und Betrag wird genannt und ja.
Bei dem Verkehrsfeldgutachten, welches erstellt wird, ist es doch so, dass ja nicht dieser ermittelte Wert aus dem Verkehrsfeldgutachten aufgerufen wird, sondern, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 7/10 des Marktwertes, welches dann im ersten Aufgebotsverfahren dann aufgerufen wird?
Fast. Also im Zwangsversteigerungsverfahren gibt es tatsächlich zwei Grenzen, die wesentlich sind. Also für Bieter interessant ist definitiv die erste Grenze auf jeden Fall. Das ist die 5/10-Grenze, also 50% des Verkehrswertes. Die müssen im ersten Termin geboten werden. Also die dürfen nicht unterboten werden. Das heißt also so, das ist das Mindestgebot, was quasi aufgerufen werden muss.
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen zum Schutz, um die Immobilien halt vor Verschleuderung oder Sonstiges zu schützen oder auch die Eigentümer dann entsprechend. Und dann gibt es noch die 7/10-Grenze. Die ist dann dafür wesentlich, dass einer der Gläubiger sagen kann, nee, das Gebot ist zu niedrig, das reicht nicht aus. Ich, also wenn du 60% bieten würdest und der Gläubiger sagt, nee, ich brauche 70, dann kann der Gläubiger am Ende der Bietzeit dann entsprechend sagen, der Zuschlag soll nicht erteilt werden.
Ah, guck mal, habe ich immer falsche Erinnerungen gehabt. Hm. Ich dachte nämlich immer, es wäre so, dass dieses Verkehrswertgutachten erstellt wird und dass halt dann gesagt wird, okay, komm, im ersten Versteigerungstermin letztendlich wäre das jetzt mal der erste Wert, der mindestens geboten werden muss, diese 7/10. Und wenn es dann nicht weggehen würde, dass man dann da sagt, okay, komm, du kannst runtergehen bis auf diese 15. Also die Werte waren mir schon irgendwie bekannt, aber jetzt nicht so in Anführungsstrichen in unbedingt in dem Zusammenhang so.
Ja, es kommt ja darauf an, wie die Immobilie auch beliehen ist. Also wenn die vielleicht wirklich nur zu 60% beliehen ist und dann wird ja auch vielleicht noch was getilgt.
Ja.
Und sodass dann die Bank sagt, ach nö, ich brauche nur 55 oder 60 oder 65%, dann ist alles in Ordnung. Wenn natürlich dann, ich sag mal, vielleicht weitere Rechte eingetragen sind und der Versteigerungserlös nicht für alle ausreicht, dann können alle Berechtigten sagen, nee, ist keine 7/10-Grenze erreicht. Wir möchten, dass der Zuschlag nicht erteilt wird.
Okay.
Jetzt betrachten wir das sehr nüchtern. Wie ist der Ablauf? Ne? Und wir sprechen halt über unsere Kunden, die hoffen, da ein Schnäppchen machen zu können. Was man sicherlich auch immer berücksichtigen muss, ist, dass es halt eine andere Seite gibt, deren ja Existenz am Ende da unter den Hammer kommt. Also auch ein sehr trauriges Thema einfach ist für eine andere Partei. Mhm. Wie emotional wird es da? Du sagtest ja, dass gegebenenfalls Eigentümer dann auch sogar teilnehmen an diesen Versteigerungen. Wie emotional geht es dazu? Fließen da auch schon mal Tränen? Gibt es da Streit? Wie ist das so?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Verfahren, die ich so beobachtet habe in der ganzen Zeit, waren tatsächlich jetzt nicht so emotional. Also die Eigentümer waren da meistens gar nicht da. Mhm. Ja, aus welchen Gründen auch immer, das weiß man dann in dem Moment nicht. Und das eigentlich, wie gesagt, die Verfahren, die ich so beobachtet habe, da kam das nicht so vor, nein. Natürlich ist es dann unter den Bietern, ne, je nachdem. Also wie gesagt, die da sind, da kann das schon mal heiß hergehen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Eigentümer meist gar nicht da sind.
Das heißt, so bei den Bietern geht's heiß her. Das sind durchaus auch Leute, die dann regelmäßig teilnehmen, regelmäßig Objekte kaufen und sich dann auch schon kennen?
Das kann vorkommen, ja, auf jeden Fall. Also sagen wir mal so, es war auch schon mal so, dass ich da auch den einen oder anderen schon öfter gesehen habe. Ja, es gibt einfach Leute, die sich für Immobilien interessieren. Oder es kommt auch auf die Immobilie an. Hast du ein Mehrfamilienhaus, was gegebenenfalls, sag ich mal, als Renditeobjekt ersteigert werden soll? Also hast du so Vermieter als Interessenten da? Ja, kam schon vor. Und wie gesagt, und dann, wenn mehrere Interessenten da sind, ne, und es geht dann heiß her und die Gebote, die gehen einfach weiter höher. Und ja, das kann schon mal interessant werden.
Hm. Kann man denn in deinen Augen wirklich so ein Schnäppchen machen? Also jetzt wirklich mal so rein von den Erfahrungen, die du jetzt in den letzten Jahren sammeln konntest. Also ist es wirklich so, dass man sagt, okay, komm, ich komme jetzt hier echt an Objekte deutlich günstiger dran, als wenn ich die jetzt auf dem ganz normalen Immobilienmarkt erwerbe, halt mit den Risiken, die in Anführungsstrichen auch so ein bisschen dahinter aufstecken?
Also so die letzten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, Schnäppchen kannst du da wirklich im Moment nicht mitmachen. Mhm. Also es gab tatsächlich auch Verfahren, da wurde sogar über dem Verkehrswert hinaus geboten. Und da lagen wir dann bei 150% oder so für die Immobilien. Also es kommt immer drauf an, was hast du für eine Immobilie? Ne? Wie hoch ist das Interesse? Wie ist die Lage? Die ist auch da entscheidend. Ich sag mal so, vor 10 Jahren tatsächlich konnte man auch schon bei 50-60% ne, so ein Schnäppchen machen, ne, wenn du von Schnäppchen redest. Aber so die letzten Jahre eher nicht, weil eben das Interesse an Immobilien auch sehr gestiegen ist. Dann bist du locker auch bei, wie gesagt, dann bei 100% oder 150%. Ja, aktuell. Wer weiß, wie sich das noch zukünftig entwickelt, aber ja, also man muss schon damit rechnen, dass man tatsächlich also eine gewisse Grenze für sich festlegt, was bin ich bereit zu bieten, wie hoch bin ich bereit zu bieten, bin ich, kann ich vielleicht auch 100% des Verkehrswertes bieten, also die Gedanken sollte man sich auf jeden Fall auch gemacht haben, weil im Moment es, glaube ich, noch eher schwierig ist.
Mhm.
damit kommen die Leute ja dann letzten Endes wieder zu uns. Also wenn ich den Zuschlag bekommen habe, habe ich dann bei den Kosten auch nochmal so ein paar Vorteile. Zumindest ich hatte keinen Makler, den ich bezahlen muss. Und ich spare auch nochmal Notarkosten, weil kein Kaufvertrag geschlossen werden muss. Damit kommen die Leute dann zu uns und besprechen die Finanzierung. Jetzt sagtest du, so ein paar Fälle hast du schon mal gehabt. Wie war das da? Waren das Leute, die dann wirklich Schnäppchen gemacht haben? Oder, naja, passte das, wurde ungefähr der Verkehrswert gezahlt und die Finanzierung konnte auf der Basis dann auch aufgebaut werden?
Ja, also bei mir war das halt wirklich so der Zeitraum, wie Indra gerade eben halt auch sagte, was halt echt schon etwas länger her ist, wo du wirklich auch noch damals günstig dann dein Objekt auch bekommen kannst. Bei mir waren es halt damals dann Kapitalanlagen und der hat halt wirklich, ich glaube, da lag irgendwie so bei 70-75%, die er damals von den Verkehrsbetreibern dafür gezahlt hatte. Und da war es eben noch ganz gut, weil wir mussten ja halt bei den Beleihungswertermittlungen dann da ein bisschen dann aus Bankensicht ein bisschen anders mit dem Thema dann umgehen. Und deshalb, also er hatte dann damals wirklich so ein Schnäppchen damit gemacht gehabt. Aber wie gesagt, es war auch im Bereich der Kapitalanlagen. Also bei Einfamilienhäusern oder ich glaube Eigentumswohnungen ist ja auch immer noch so ein Thema. Habe ich jetzt so in der Form auch noch nicht gehabt, dass dann wirklich jetzt einer sagt, okay, komm, das war jetzt hier so ein super Ding. Ne? Mhm. Wie gesagt, halt immer auch, ich finde halt einfach immer so krass halt mit dem Risiko, ne? Dass du halt ehrlich gesagt, du kannst nicht rein. Also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo weißt, okay, komm, das ist jetzt vielleicht irgendwie im Nachbarhaus von einem Kumpel oder so, wo du sagen kannst, ja, da kannst du so ungefähr die Vorstellung haben, wie sieht's da drin halt aus. Aber ansonsten, wenn du halt wirklich, wie du gerade immer sagtest, da gar nicht mehr so die Schnäppchen dann so mit machen kannst, ist es natürlich halt auch schon ziemlich risikobehaftet dann auch, ne? So die ganze Geschichte.
Ja, also es ist immer auch eine Sache, wie der Fall gerade gelagert ist, ne? Also wenn der Eigentümer hinterher sagt, ja gut, ich bin kooperativ, ich lasse Interessenten auch rein, weil jetzt möchte ich es gegebenenfalls auch zum guten Preis versteigert haben. Das kann ja auch sein, dass er dann irgendwann sagt, okay, dann macht er das. Dann kann es schon mal sein, dass die vielleicht doch reinlassen. Aber das ist eben das Problem. Du musst es als Eigentümer nicht. Ja. Du musst auch, und das ist auch so ein bisschen, wenn wir jetzt zum Verkehrswert nochmal kommen, auch noch ein kleines Risiko dabei, weil der Eigentümer auch den Gutachter nicht reinlassen muss.
Mhm.
So, das heißt, der Gutachter macht seinen Verkehrswert auf Daten, die er quasi ja von den Bauämtern oder aus der Grundakte bekommt oder eben halt Gutachterausschuss, ne, dass er irgendwas zugrunde legt, aber er weiß gar nicht, wie sieht die Immobilie von innen aus. So, und das wollte ich jetzt nur noch mal ergänzen, weil im Grunde genommen das auch noch ein kleines Risiko sein kann.
Das heißt, auch nachgelagert, ich habe die Immobilie jetzt ersteigert, habe ich das Risiko, dass der Eigentümer vielleicht auch noch gar nicht ausgezogen ist?
Genau, das Risiko besteht auch.
Ich denke, dessen muss man sich einfach klar sein, wenn wir das jetzt so als Fazit einfach mal zusammenfassen. Es ist von der Finanzierung her relativ riskant, weil ich nicht weiß, welche Modernisierungen auf mich zukommen. Es ist emotional ein Thema, weil mir einfach klar sein muss, dass mein Schnäppchen auf der anderen Seite die Existenz jemand anderes ist, die ja einfach zerstört ist, dessen Haus verkauft ist, dessen Heimat irgendwie weg ist. Mhm. Und da sicherlich emotional einfach auch eine ganze Menge Leid dranhängt, muss mir dann im Klaren sein, dass ich gegebenenfalls das Problem habe, dass derjenige, der so sehr an dieser Immobilie hängt, vielleicht sogar auch noch drin wohnt. Und habe auf der anderen Seite aber eben die Möglichkeit, da auch ein Schnäppchen zu machen und meine eigenen oder den Traum von den eigenen vier Wänden für mich zu erfüllen, was trotz sehr hoher Marktpreise gegebenenfalls möglich ist, so wie wir es gehört haben im Moment, aber auch irgendwie eher nicht, weil am Ende dann doch der Verkehrswert gezahlt oder teilweise ja sogar auch überboten wird. Also ich muss mir das schon sehr, sehr gut überlegen, ob eine Zwangsversteigerung das Richtige für mich ist. Ich denke, was wir allen Hörerinnen und Hörern heute mit auf den Weg geben können, ist, sprechen Sie uns an. Wir können das gerne durchrechnen, auch mal gucken, wenn es nicht die Zwangsversteigerung wird, welche Alternativen es gibt, wo der finanzielle Rahmen ist, um dann einfach zu schauen, dass wir das passende Objekt finden. Für heute sage ich vielen Dank, Indra, dass du dabei warst, dass du uns mit deinem Fachwissen unterstützt hast. Das war total interessant. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Boris, danke auch an dich, dass du heute dabei warst.
War auf jeden Fall sehr interessant, das auch mal jetzt wirklich auch von jemandem zu hören, der es halt auch mal mit auch erlebt hat. Ne? Also ich kenne es ja dann auch immer nur von der Finanzierungsseite her, aber dass du es jetzt auch nochmal so untermauert hast und absolut bei dem, was du auch gesagt hast, Vanessa. Es ist eine Möglichkeit, die man machen kann, die mit Sicherheit nicht auf jeden irgendwo zutreffen kann, aber es birgt halt Chancen und wir stehen da mit Rat und Tat auch zur Seite, um auch bei den Themen auch zu unterstützen.
Genau. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Eine Produktion der Graukaue.